Meine Güte, wir haben so wenig Wölfe in Hessen. Also da wird eine Stimmung aufgegriffen. Diese Stimmung, die gibt es aber gar nicht. Ja? Die gibt es ja nur bei wenigen in der Bevölkerung.
Ja, eben.
Das wird herbeigeredet.
Genau.
Dadurch wird Angst gemacht. Und dann tritt man als der große Problemlöser auf. Damit ist ja vorprogrammiert der Hass auf die Tierart.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Wolfs-Podcast-Folge, in der wir einen besonderen Blick auf Hessen werfen. Zuletzt haben wir das in Folge 24 getan und seitdem ist viel passiert, vom Reinhardswald bis zum Taunus. Hessen ist ein Land, in dem die Wölfe vor besonderen Herausforderungen stehen. Welche das sind, das klären wir im Laufe dieser Folge mit Heike Balk. Sie ist stellvertretende Sprecherin bei der Landesarbeitsgruppe Wolf vom NABU Hessen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Heike.
Hallo Sabine.
Wo erreiche ich dich?
Im Moment in meinem Homeoffice mit Blick auf den Wald. Und ich freue mich, dass die Sonne es gerade noch so schafft, über die Bäume zu gucken
das
und
heißt,
hier reinzuschauen.
Du hast Natur pur, wenn du aus dem Fenster guckst, da wo du arbeitest.
Ja, so ein paar Häuschen habe ich hier schon. Ich wohne in einem kleinen Dorf. Aber ja, ich habe Natur pur. Ich wohne ja in Nordhessen.
Wunderbar.
Da gibt es sowieso sehr viel Natur.
Und ich sitze hier in meinem Podcast-Studio ohne Fenster allerdings. Und wir haben heute ganz kurz zur Einordnung für euch den 2. Dezember. Und wir sind am späten Vormittag unterwegs heute. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir haben uns ja lange auf diese Folge vorbereitet. Es gab ja auch einige wichtige Dinge zu recherchieren und einfach auch mal zu gucken, wie entwickelt sich das in Hessen. Dabei sind wir fündig geworden. Wir haben wirklich viele Dinge entdeckt und herausgefunden, die uns Sorge bereiten. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber bevor wir das tun, müssen wir, glaube ich, erstmal darüber reden, wie viele Wölfe es in Hessen Stand heute gibt. Gefühlt 10.000, aber wie viel sind es wirklich?
Gefühlt 10.000. Der letzte Stand der Individuen ist 18. Aber wir haben ja jetzt einen neuen Stand mit 3 Territorien, einem Rudel und 2 Paaren. Man liest dann zwischendurch auch immer mal 2 Rudel. Jetzt hat sich bestätigt, Ende November, das Rüdesheimer Rudel ist wirklich tatsächlich auch noch im Territorium und ist ein Rudel. Mhm. Offenbar hat man 2 Welpen nachgewiesen.
Okay.
In Greifenstein, würde ich sagen, geht es immer noch um ein Paar. Und im Wald Kappel wurde ja schon eine Pressemeldung rausgegeben Ende August, dass wir es hier auch mit einem Rudel zu tun haben. Ein Welpe, jetzt habe ich auf einer anderen Seite mal gesehen, 2 Welpen, aber de facto stehen die Wölfe im Wald Kappler Territorium noch immer als Paar auf der Seite der DBBW zum Beispiel.
Wie entwickelt sich die Wolfspopulation in Hessen?
Ich würde mal beginnen hier mit 2011. Beziehungsweise 2008. 2008 haben wir das erste Foto eines Wolfes im Reinhardswald bekommen.
So lange ist es
damals,
schon her.
Ja, damals liebevoll Reini genannt von manch einem. Reini lebte im Reinhardswald unter anderem und war ein Wolfsrüde, der auch Zeit seines Lebens offensichtlich allein war und auch allein geblieben ist. Und ist im April 2011, deswegen hatte ich gerade 2011 genannt, wurde er gefunden. Da war er verstorben, wahrscheinlich einer Krankheit erlegen. Und dann gab es 2011 bis 2018 immer wieder mal welche, die durch sind durch Nordhessen, durch Hessen. Mhm. Aber im Grunde blieb da keiner länger und es war keiner territorial. Mhm. 2019 ging es aber los. Sind die angestiegen, die Wolfsnachweise. Und dann haben wir in 2019 2 Wölfinnen gehabt, die Stölzinger und die Ulrichsteiner. Mhm. Und hatten das erste Mal 2 Territorien mit 2 Einzeltieren. Und dann ging es so weiter. 21 waren es dann 4 Territorien, ein Paar und 3 Einzeltiere. Und wir waren 22, 23 bei 7. Mhm. 7 Territorien, 3 Rudel, 4 Einzeltiere. Und damals gab es im Wald Kappel das erste Rudel. Also wir hatten ja im Wald Kappel schon mal ein Rudel mit 5 Welpen. Da gab es auch Videoaufnahmen. Kommen wir ja aber wahrscheinlich sowieso noch drauf.
Wo die, vor allen Dingen, wo die geblieben sind, ne? Das ist die Frage, ne?
Mhm.
Genau.
Ja. Und dann ging es, weil du nach der Entwicklung gefragt hast, bergab. 23, 24 nur noch 5 Territorien. Wobei wir dazu sagen müssen, jetzt geht es nämlich nochmal bergab. 24, 25, 3 Territorien nur noch. Mhm. Also von 7 auf 5 auf 3. Dramatisch aus meiner Sicht. Wir müssen eins dazu sagen, Wildflecken ist ein Territorium in der Rhön, das ist grenznah zu Bayern, ist dann irgendwann Bayern zugeordnet worden. Mhm. Also das ist einmal, also damit erklärbar, aber das erklärt nicht alles.
Ja, das ist ein Rudel weniger und nicht die anderen, die vielen anderen, die verschwunden sind. Das ist dramatisch, oder?
So ist es. Es ist ja von 23 nach 25 haben wir ja 4 Territorien verloren. Und wenn wir jetzt das eine abziehen, dann okay, sind es 3, aber trotzdem.
Weiß man oder hat man einen Überblick darüber, wie viele Wölfe illegal getötet wurden? Gibt es da eine Zahl?
Ich würde jetzt als Wolfsfreund vermuten, es sind mehr als wir denken.
Mhm. Ja gut, das
aber
ist klar. Ja.
Das sowieso, ja, aber da kann ich dir keine Zahlen nennen.
Weil zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, da sind im letzten Monitoringjahr 15 Wölfe tot aufgefunden worden und davon waren 4 nachweislich illegal getötet. Ne? Das ist ja auch eine hohe Zahl. Also wenn man bedenkt, von 15 sind 4 illegal getötet.
Ja. Das ist sehr hoch.
Da kann man schon, sage ich mal, auf dumme Gedanken kommen, auch in Hessen mal zu hinterfragen, wo sind diese ganzen Rudel abgeblieben. Aber gut, wir können es nicht belegen halt. Das ist momentan nur eine Vermutung.
Wir können es nicht belegen. Wir haben einmal einen Todfund gehabt, aber ich erinnere nicht, wenn da was gewesen wäre, das würde ich sicher erinnern. Also sprich, wenn man da Kugeln oder Schrot oder irgendwas gefunden hätte.
Wie wird sich denn deiner Meinung nach die Wolfspopulation jetzt in Hessen entwickeln? Also geht's weiter bergab oder glaubst du, das erholt sich jetzt irgendwie ein bisschen?
Nee, also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube, dass es weiter bergab geht. Mhm. Also wenn der Trend so bleibt, wie er ist in diesem Land, es ist ja ein Riesengeschrei, es wird immer nach Bejagung geschrien und ich glaube, dass der Trend so weitergeht und die Wölfe weiterhin zurückgehen, dann werden wir irgendwann so weit sein, dass wir kein Wolfsland mehr sind, sondern wieder Wolfserwartungsland. Und wir haben definitiv keine Stagnation, so wie wir es in der Republik sehen, über das Land.
Ja.
Wir haben einen drastischen Rückgang. Okay. Und wir wären echt froh über eine Stagnation.
Was sagt denn euer Minister Jung dazu? Der muss ja sich da jetzt auch mal dann einklinken in das Thema.
Der äußert sich nicht. Nee. Der Herr Minister Jung ist der Meinung, dass es jetzt Zeit wird für die Bejagung.
Also das ist in der Tat ja so, dass Hessen eins der Länder ist, was am lautesten nach Bejagung schreit. Hatten wir gerade gesagt, 18 Wölfen, ne?
Wenn überhaupt.
Wenn
das
überhaupt.
Ist die Zahl. Mhm. Genau, das ist die letzte bekannte Zahl. 18 nachgewiesene Individuen, von denen ich aber jetzt nicht sagen kann, sind die alle territorial? Sind sie sicher nicht, sonst hätten wir ja 3 Rudel oder 2 mindestens. Also da sind sicher auch Durchziehende dabei, aber das sind eben die Wölfe, die sicher nachgewiesen wurden. Und darüber reden wir. Und Herr Jung, da kann ich nur zitieren aus einem Interview, der sagt, der Wolf hat sich in Deutschland etabliert und in Hessen ebenfalls und es wird Zeit, regulierend einzugreifen. Er sagt ja immer Bestandsmanagement.
Oh Gott.
Man kann das ja auch, man kann es auch mal sagen, bejagen.
Bejagen, ja. Es macht mich immer so sprachlos, sowas so zu hören, ne? Weil das entbehrt ja jeglicher, also Rationalität und Vernunft, ne?
Ne? Absolut.
Bei 18 Wölfen, also wir sind da an einem Punkt angelangt, wo man eigentlich sagen kann, die dürfte man eigentlich auch gar nicht merken groß, ne? Also, naja,
natürlich
egal.
Merkt der, ne? Der, der den Riss hat,
der, ja gut.
Wenn es denn ein Wolf war, natürlich ist es für den ein Drama, ist überhaupt keine Frage. Aber selbst wenn wir 25 haben oder 40 Wölfe, wir wissen es ja nicht, die nicht nachgewiesen werden, sicher, die sind ja auch da.
Allerdings.
Das sind doch nicht viele Wölfe.
Nein.
Sind doch nicht viele.
Ich habe was Schönes gefunden aus einem alten Artikel vom Spiegel. Und zwar geht's da um die Anzahl der Wölfe. Nicht die Anzahl der Wölfe entscheidet, wie viele Nutztiere ihnen zum Opfer fallen, hat das Bundesamt für Naturschutz Ende Oktober 2024 anlässlich der neuen steigenden Wolfszahlen in Deutschland erklärt. Maßgeblich seien allein die Schutzmaßnahmen für Herden. Ein Wolf, der schlecht geschützte Schafe vorfindet, wird sich immer wieder bedienen. Sichere Zäune müssen geplant sein, bevor der Wolf in ein Gebiet einwandert. Manche Bundesländer haben noch die Chance, präventiv zu handeln. Hessen zum Beispiel. Die Landesregierungen sollten die Zeit nutzen. Die Frage jetzt, sage ich mal rhetorisch, hat die Landesregierung bei euch dann die Zeit genutzt für diesen Herdenschutz, sage ich mal, vor der Welle schwimmend, ja oder nein?
Nein.
Okay.
Nein. Die Landesregierung spricht üblicherweise im Rahmen einer Abschussrhetorik vom Thema Wolf.
Mhm.
Das halte ich für extrem kontraproduktiv, weil dann gibt's ja doch Leute, die sich vermutlich zurücklehnen und sagen, mache ich gar nichts mehr,
ja.
Wird
ja
eh geschossen,
ja.
Wird doch gelöst.
Ja, ist schade. Kein Thema. Es ist halt schade, weil ihr hättet wirklich in Hessen die Chance gehabt, wirklich vor der Welle zu schwimmen, euch vorzubereiten und dann geräuschlos die Wölfe willkommen zu heißen im Land, ne? Gut, hat nicht geklappt. Dann lass uns doch noch mal ganz kurz auf dieses Waldkappelrudel zu sprechen kommen. Wir hatten ja gesagt, es verschwinden Rudel in Hessen. Waldkappel ist so ein Fall. Da gibt es ja irgendwie auch Zusammenhänge, die du beobachtet hast, über die wir jetzt auch mal offen sprechen müssen.
Waldkappel war 2022. Wir reden jetzt über, ist jetzt 3 Jahre her. Waren wir alle ganz aufgeregt, weil es ist ja hier auch um die Ecke bei mir, wo ich wohne. Und dann gab es Ende Juli ein Video von den Welpen. Also das ist ja, das haben ja auch alle gesehen, das war super. Und dann hat man die auch nachgewiesen, genetisch. Und damals waren die Listen ja alle noch, das war ja auch schon das Wolfszentrum, das lief alles unter dem HL-NUK, das war ja anders aufgehängt. Und da gab es auch immer Fotos und Videos, die verlinkt waren. Also man konnte immer gucken und man hat schön gesehen, die sind da und die werden auch nachgewiesen. Also es gab da tatsächlich wirklich viel Material. Dann wurde das auch nicht weniger. Bis Mai 23 gab es wirklich viele Nachweise. Dann gab es dann einen Riss mit 9 Schafen am 10. Mai. Das weiß ich noch, das habe ich jetzt auch nochmal nachgesehen. Danach gab es noch einige Fotos, vermutlich von diesem Rudel. Die waren ja dort ansässig. Dann gab es im August nochmal was und im November, da war es aber wahrscheinlich auf dem Foto dieser eine Rüde. Es gibt in dieser Gegend oder gab in dieser Gegend einen Rüden 2571. Der tauchte immer wieder auf und der ist auch jetzt der Vater des neuen Rudels. Mhm. Also der hat es geschafft über die Jahre, der hat durchgehalten. Und ab April 2024, wir reden über das Monitoringjahr 2023, 2024, gab es gar nichts mehr. Keinerlei genetische Nachweise, auch nicht woanders, in irgendwelchen anderen Bundesländern.
Okay. War das nicht so, dass die Schafe, die da gerissen wurden, dem ortsansässigen Jäger gehört haben? War so, ne?
Das war, glaube ich, so, okay. Ja. Okay. Ich würde da jetzt nichts sagen wollen.
Nein, ich auch nicht, aber das muss man ja offen ansprechen. Das sind Fakten,
ja,
genau.
Und das sind Fakten.
Zunächst einmal muss man das neutral sagen, da ist ein Rudel verschwunden und der Besitzer der Schafe, die gerissen wurden, ist der ortsansässige Jäger, was auch immer das bedeuten mag, werden wir nie erfahren, ne? Dafür ist auch zu viel Zeit vergangen. So, das heißt, die Dokumentation der Wölfe lag aber damals noch nicht in Jägerhand, oder?
Die lag erst ab Oktober, circa Oktober 24 in Jägerhand. Womit wir jetzt nicht Jägerhand meinen, sondern die Hessen-Mitarbeiter, die Hessen-Forst.
Hessen-Forst, okay. Aber vorher war es dann im Prinzip, wo war das da angesiedelt, das Thema Wolf?
Das Hessische Landesamt für Natur, Umwelt und Geologie heißt es, glaube ich.
Okay.
Dieses Amt dokumentiert die unter anderem die ganzen geschützten Arten, geschützten und streng geschützten Arten. Und da gehört der Wolf ja auch hin. Und da war es mit angesiedelt.
Und warum ist das dann geändert worden? Warum ist das zu Hessen-Forst gekommen?
Ich glaube, das können wir gleich besprechen.
Okay, kommen wir später zu.
Also kommen wir später zu, genau. Das können wir gerne gleich beantworten. Eine Einschätzung meinerseits und das sehe nicht nur ich so politisch gewollt.
Okay. Gab es Gründe? Kritik, Gründe an dem Monitoring? Nein.
An dem, unterm HL-NUK, also nicht, dass ich wüsste, das ist sauber gelaufen, ganz strukturiert. Damals wurde Frau Jokisch, Susanne Jokisch, zur Wolfsbeauftragten und hat dann auch eine Zeit später noch 3 Mitarbeiter bekommen und es lief gut.
Okay.
Ich wüsste nicht, was man aussetzen
soll. Dann können wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Dann kommen wir jetzt doch zu der Meldung des Erhaltungszustands. Dieser Umstand hat uns ja einen ganzen Sommer lang dieses Jahr in Atem gehalten. Da hat Hessen an die EU-Kommission zunächst unbekannt gemeldet, im Juli und dann im Oktober plötzlich günstig.
Ja, und dann gab es im Vorfeld, bevor überhaupt gemeldet wurde Ende Juli, gab es ja einen Brief. Ist auch öffentlich. Es gab, also nicht der Brief, aber dass es einen Brief gab. Hessen, Bayern, Sachsen und Berlin, die haben an den Bund geschrieben und plädierten in dem Brief dafür, dass der günstige Erhaltungszustand doch bitte gemeldet werden solle. Allen voran natürlich der Herr Minister Jung, der sich ja auch gerne mal Jagdminister nennt, Forstminister. Der nennt sich eigentlich alles, nur nicht Umweltminister. Aber dieses Ministerium, dem er vorsteht, heißt ja jetzt auch anders seit der neuen Regierung. Also wir sind ja jetzt schwarz-rot regiert, nicht mehr schwarz-grün. Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat.
Okay, gut.
Und die Landwirtschaft steht ganz vorne, das hat er betont.
Okay.
Und er hat wirklich, er hat da auch ganz laut kundgetan, der Wolf hat in Deutschland einen günstigen Erhaltungszustand erreicht und es muss endlich auch politische Konsequenzen haben.
Und wie sieht er das denn für sein Land? Also das hatten wir ja eben eingangs schon mal kurz besprochen.
Sieht er für Hessen genauso.
Sieht er für Hessen, also trotz dieser 18 Wölfe sieht er das so? Und hat man ihn jetzt mal damit konfrontiert, dass es ja für die Meldung Hessens in Sachen günstig eigentlich gar keine fachliche Grundlage gab? Hat er dazu mal was gesagt?
Ich könnte mir vorstellen, dass er damit konfrontiert wurde, als die da zusammensaßen. Aber es wurde ja so angewiesen, es anders zu melden.
Okay.
Er ist der Meinung, und so wurde er auch in der Presse zitiert, dass sich der Wolf in Hessen etabliert hat. Das muss man sich mal vorstellen. Drei Territorien. Ein Rudel im Waldkappel ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Rudel, aber noch wissen wir es nicht. Und wir haben ja vom NABU natürlich uns dazu auch geäußert. Der Landesverband in Hessen hat sich dazu geäußert. Der NABU kann die Aussage des hessischen Umweltminister, wir nennen ihn ja gerne auch mal Umweltminister, der Wolf habe sich in Hessen etabliert, überhaupt nicht nachvollziehen. Angesichts von nur drei Territorien mit sesshaften Wölfen, das habe ich ja eben gesagt, kann in Hessen nicht von einem günstigen Erhaltungszustand gesprochen werden. Das ist ja absurd. Also, das sage ich jetzt, dass es absurd ist. Also nach unserer Meinung müsste das Land jetzt seiner Verantwortung gerecht werden zum Erhalt der Wölfe und nicht unter Verweis auf irgendwelche Dinge, die sich in Osteuropa abspielen, mit dem Abschuss liebäugeln. Aber genau so ist es. Ja. Also dann wird ja auch ein Monitoring obsolet, wenn sowieso gemacht wird, was politisch hier gewünscht ist. Oder?
Ja, Entschuldigung, natürlich. Ich sehe das genauso. Das ist doch ein Nackenschlag für die Leute, die das machen.
Genau. Genau, das ist ja, also wenn ich solche Sachen mache, wir haben hier so viele Leute, die Monitoring machen und sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit engagieren und dann wird hier festgestellt, ja, wir haben genügend Wölfe, wir können jetzt schießen. Also so muss man es doch mal sagen. Und das ist wirklich in der Tat, es ist ein Nackenschlag für all diejenigen, die sich hier engagieren. Und das gilt ja nicht nur für Hessen.
Nee, das ist anderswo auch so. Aber ist das so, dass da auch welche hingeschmissen haben dann? Also ich habe das zum Beispiel mitbekommen, dass jetzt in Niedersachsen und so Wolfsberater, die das Monitoring machen, hinschmeißen, auch in anderen Bundesländern schmeißen überall jetzt Leute, die einfach so. Also außer in Brandenburg. Brandenburg läuft das wirklich noch erstaunlich gut. Sehr gut sogar. Und aber auch eben halt bewährt, wie immer. Aber da, wo das jetzt so diese Interessenskonflikte gibt und so, da werfen viele hin. Ist das dann bei euch auch so?
Ja.
Ja, ne.
Wir haben also die Liste der ehrenamtlichen Wolfsberater ist auch kleiner geworden. Das sind immer noch über 30, aber ich kenne selbst persönlich zwei Fälle, die hingeworfen haben.
Und wird man leicht Wolfsberater bei euch oder ist das, also wenn man sich da zum Beispiel bewirbt, ich habe gehört, dass sich Leute beworben haben, durchaus auch mit Expertise und das hat irgendwie alles nicht so geklappt. Also keine Ahnung, ist das jetzt damit zu erklären, dass jetzt in dieser Übergangszeit, sage ich mal, in diesen Wirren der Übergangszeit von HL NUK bis zum Hessenforst, dass da vielleicht ein paar Differenzen sind oder dass man da sich erstmal einarbeiten muss? Oder woran könnte das liegen? Oder will man die Zahl klein halten?
Das ist jetzt eine gute Frage. Also angesichts dessen, dass ich hier auf meiner Liste drei Landkreise habe, in denen gar kein Ehrenamtlicher ist, würde ich das begrüßen. Zum Beispiel in meinem eigenen Schwalm-Eder-Kreis gibt es halt keinen, der außerhalb der Zeiten hier schreien würde. Das finde ich schwierig, ja. Und ich meine, wir sind ja ganz nah dran am Waldkappler Rudel. Ich habe davon nicht gehört, Sabine, aber ich weiß nur so viel, die werden ausgebildet bei Hessen Forst. Sowohl die dort vor Ort arbeiten und in den normalen zu den normalen Arbeitszeiten die Sache übernehmen, als auch die Ehrenamtler. Die Leute von Hessen Forst, die es zum ersten Mal machen, haben dann so eine Grundausbildung gekriegt und es wird jetzt auch immer wiederholt und ich wüsste nicht, warum man da jetzt jemanden nicht zulassen sollte. Das fände ich ja töricht, ehrlich gesagt. Ich meine, wir haben es ja nötig.
Gibt es denn schon Erfahrungen? Inwieweit hat sich das Monitoring jetzt unter der neuen Direktive von Hessen Forst geändert? Ist das besser, schlechter oder umfangreicher oder detaillierter geworden? Gibt es da schon irgendwelche Tendenzen zu erkennen?
Das ist ein sehr komplexes Thema.
Okay.
Also Ich würde es mal so sagen, wenn ich in die Listen gucke, dann sehe ich Unterschiede. Sprich, in die Liste der gesicherten Wolfsnachweise kommen wir drauf gleich und auch in die Liste der Nutztierschäden. Es hat sich sicherlich geändert. Was auffällt, ist, wir haben keine Fotos mehr, wir haben kaum noch Videos. Also in der Form, dass sie zugänglich wären für jemanden, der reinguckt und sagt, ach, da will ich mal gucken, ob ich auch finde, dass es ein Wolf ist. Kann man ja machen.
Ja, ist
Das war
gut.
ja früher anders, ne?
Ja.
Das ist ja immer gut, wenn Dinge nachweisbar sind. Also wenn ich eine Evidenz habe für irgendwas, ist ja immer besser. Aber gut, da steht halt nur Foto. Das ist das eine. Zum anderen ist es so, also die sind geschult worden. Jetzt mal die Wolfsberater, vor allem zum Thema Rissbegutachtung. Das sind ja jetzt die Funktionsmitarbeiter im Naturschutz, die die Wolfsberater stellen. Also die haben natürlich auch noch x andere Aufgaben, aber unter anderem kümmern die sich ja jetzt um den Wolf. Sind circa 40, weil es pro Forstbezirk ist es einer. Und die sind geschult worden. Da sind auch nach meinem Kenntnisstand Leute aus Brandenburg gekommen. Also aus Ländern, die, aus Bundesländern, die viele Wölfe haben, die es dann auch richtig gut können. Und dann werden die regelmäßig weitergeschult. Jetzt muss man dazu sagen, von unseren 40 Funktionsbeamten Naturschutz wird jetzt nicht jeder 20 Risse in der Woche begutachten, weil die gibt es ja gar
Wollte ich
nicht.
gerade sagen.
Also, ne?
Ja.
Die gibt's nicht.
Nein.
Und ich glaube schon, dass hier jeder seinen Job so gut macht, wie er es einfach kann. Und nach bestem Wissen und Gewissen macht, aber es ist wie mit allem, was du noch nicht so oft gemacht hast, kannst du dementsprechend. Und je öfter du das machst, desto besser wirst du. Und ich würde das gar nicht groß in Frage stellen. Es ist doch in allen Bundesländern so, wo man den Wolf neu hat, da hat man erst mal gelernt, damit umzugehen. Und was die Listen betrifft, da würde ich schon einiges in Frage stellen.
Du
So würde ich
meinst
es mal
bei
ausdrücken.
den Statistiken, die online
Ja.
erscheinen, wo man
Ja,
Einblick hat,
ja.
zum Beispiel, was würdest du da in
Zum
Frage stellen?
Beispiel würde ich jetzt in Frage stellen bei der Liste der gesicherten Wolfsnachweise und mein Kenntnisstand und die Meinung vertrete ich auch. Alles, was als gesicherter Nachweis durchs Wolfszentrum Hessen, das jetzt bei Hessenforst aufgehängt ist, veröffentlicht wird, ist sicher. So würde ich sehen, ja. Sonst könnte ja hier jeder ankommen und irgendwas melden und irgendwelche Geschichten erzählen. Er hat Wölfe gesehen. Was dort als gesichert dokumentiert wird, ist aus meiner Sicht gesichert. Nur wenn ich sehe, C1, wir wissen ja alles, Kalbkriterien, C1 ist ein gesicherter Nachweis über, jetzt habe ich es gar nicht richtig im Kopf, aber wissen wir ja
DNA,
sowieso,
DNA.
Totfund, DNA, Telemetrieordnung, Ortung, Lebendfang, Foto. Da gilt schon auch Foto, wenn einer auf einem Foto, jemand, der geschult ist, sehr gut erkennen kann, es ist ein Wolf, dann gilt auch ein Foto. Aber da muss ich es halt auch verlinken oder irgendwie nachweisen. Wenn bei gesicherter Nachweis C1 Sichtung steht und es ist nicht nur einmal der Fall, da frage ich mich schon, was ist da los?
Was ist denn so gefährlich daran, wenn die Sichtung alleine jetzt schon ein C1-Nachweis ist? Dass ein
Na, dann
Wolf
kann
in
er.
mehreren Jagdrevieren mehrfach gezählt wird, oder?
Na, das ist das eine, ja. Das ist sowieso zu befürchten, aber das betrifft ja nicht nur Hessen, ne?
Genau.
Also wir haben ja bei einem Wolfsterritorium, wenn das, lass es mal 250, in der Regel sind sie größer, Quadratkilometer sein, da haben wir ja x Reviere. Das sind ja 70, 90, vielleicht auch 100 Reviere. Dass da mal was doppelt gesichtet wird, ist ja logisch. Also das überhaupt, meine ich auch überhaupt nicht böse oder irgendwie wertend. Das ist ja logisch, dass das so passiert. Nee, die Jäger sind da viel vor Ort und die Wölfe wandern, das wissen wir ja. Aber schwierig finde ich einfach, ich weiß überhaupt nicht, wer da gemeldet hat. Das kann ja auch irgendjemand sein, der hat vorgestern eine Wolfsdoku gesehen und sagt, ich habe einen Wolf gesehen, ich bin mir sicher.
So,
Ich kenne mich aus.
ach, das ist ja
So, und
furchtbar.
da steht da drin C1 Sichtung. Und dann stellt sich doch die Frage, was ist denn da los? Warum? Und dann habe ich vor 2 Wochen eine E-Mail geschrieben ans Wolfszentrum. Man kann da auch niemanden direkt, zumindest nach meiner Kenntnis, direkt anschreiben. Ist ja nicht so, dass man keinen kennt, den man mal fragen könnte. Ich habe einfach an die generische Adresse geschrieben und habe gefragt, dass mir das aufgefallen sei und dass der gesicherte Nachweis des Tieres als C1 definiert wird. Ist ja alles richtig laut den Skalp-Kriterien, aber ich würde nicht verstehen, warum hier Sichtung steht. Und es ist ja nicht nur einmal der Fall. Und ob Sie mir mal erklären können, ob es sich hier um eindeutige Fotos dreht oder dann könnte man ja aber auch Fotos schreiben. Und ich wäre dankbar für eine Aufklärung und habe nie was erhalten.
Wirklich
Ich
nicht.
habe nie eine Antwort gekriegt, nein. Ich bin heute extra noch mal durch meine ganzen Spam-Ordner gegangen und habe in meinem Eingang geguckt und dachte, also ich, wenn im Wolfszentrum arbeiten würde, würde so eine Frage schon mal beantworten.
Ist das, weil die kein Interesse haben, weil die was vertuschen wollen, weil die sauer sind oder weil die sich vielleicht sagen, wir müssen jetzt noch durchhalten, Thema Wolf ist bald zu Ende, wir kriegen das schon ohne diese lästigen Leute hin?
Das wäre fatal. Das glaube ich aber nicht.
Gut.
Ich kenne ja durchaus Leute vom Wolfszentrum. Also das glaube ich nicht.
Aber ich muss diese Frage trotzdem stellen, weil es schwingt so viel mit hier in diesem Gespräch. Aber ich hoffe auch, dass es so nicht ist. Nein. Ich sag mal, wie ich das so einschätze. Ich glaube einfach, dass die so sich auch nicht mehr sicher sind. Die fühlen sich unsicher. Ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass ganz viele Mitarbeitende in diesen Behörden auch gar nicht glücklich sind mit dem, was da gerade läuft. Ehrlich zu sein, ich weiß das sogar. Und wir sind natürlich auch in Kontakt mit Leuten in den verschiedenen Bundesländern. Und es macht sich schon, um es mal vorsichtig auszudrücken, so ein bisschen Unmut natürlich auch breit. Das sind intelligente, gebildete Menschen, fühlende Menschen, die natürlich auch Interesse, sonst hätten sie den Beruf ja nicht gewählt, an der Natur haben und dann sowas miterleben und mittragen müssen. Das fällt nicht allen leicht. Mhm. Ne? Das nur mal vorab. Glaube also das wissen wir und ich glaube, dass da auch einige Leute sich jetzt einfach, dass sie einfach verunsichert sind. Wie gehe ich damit um? Ich habe noch keine richtige Haltung, wo ich mich jetzt positioniere, ne? in dieser ganzen Situation.
Du hast ja da, je nachdem, wie du auch gelagert bist und wie Naturschutz- oder artenschutzaffin du bist, hast du einfach einen Interessenskonflikt, glaube ich. Die Landesregierung drängt auf aktives Bestandsmanagement, vornehm ausgedrückt, mit jagdlichen Mitteln. Und du bist aber derjenige, der auch eben einfach Dinge dokumentieren muss und soll. Und da wird sich der eine oder andere schon fragen. Das kann ich mir schon vorstellen. Mache ich denn das jetzt?
Ja. Und hat Herr Jung sich denn mal geäußert, also wenn er Bestandsmanagement fordert und wir haben jetzt 18 Wölfe, hat er denn schon mal gesagt, wie viele er davon entnehmen möchte, letal? Also?
Nee, also das hat er, glaube ich, noch nicht
gesagt.
Also mir ist jetzt nichts bekannt. Ich denke, das ist wie es bundesweit auch geplant ist, ne? Oder überwiegend geplant ist, dass man sagt, oh, wir können auch ganze Rudel entnehmen.
Okay.
Da ist der ganz vorne. Also da denke ich, der ist sehr, sehr landwirtschafts- und sehr jagdaffin. Mhm. So zumindest stellt sich mir das dar. Mhm. Und selbst wenn ich die Hälfte abziehe aus allem, was ich in Interviews und in der Presse lese, würde ich immer noch diesen Eindruck gewinnen. Mhm. Dass er hat es ja auch gesagt. Er hat gesagt, unter der letzten Regierung ist die Landwirtschaft zu kurz gekommen.
Okay.
Und das sei ihm wichtig. Das sei ihm ja auch erlaubt, aber es ist schon sehr tendenziös alles.
Inwieweit sind denn jetzt Jäger, also Jagdpächter und Jäger involviert in dieses Monitoring? Gibt es da auch welche, die das machen?
Ich vermute ja. Ich kann es natürlich jetzt nicht genau sagen. Es ist aber so, dass dieser Funktionsbeamte oder Funktionsmitarbeiter Naturschutz, FN abgekürzt, wenn der ausgeschrieben wird, wenn die Stelle ausgeschrieben wird, dann sagt man auch immer forstliche Ausbildung, Biologe, Geograf. Also da gibt's ja vielerlei Merkmale, wo kann man sich bewerben. Aber letztlich, und das weiß ich aus sicherer Quelle, sind es überwiegend forstlich ausgebildete Leute, die auch einen Jagdschein haben und zum Teil eben auch jagdlich aktiv sind in den Revieren.
Gut,
also kann man ganz klar feststellen, da ist eine Transformation hat da stattgefunden vom Naturschutz hin zur Jagd.
Genau.
Ohne das jetzt böse zu meinen, das ist Fakt.
Genau.
Das ist so.
Der NABU spielt ja in Hessen, finde ich, eine richtig gute Rolle beim Thema Wolf. Ich finde, ihr seid ein Landesverband, der sich ganz klar positioniert, der auch keinen Konflikten aus dem Weg geht. Das haben wir ja in Folge 24 auch schon mit Inge Till gehört, ne? Und jetzt heute bei dir wieder. Wie oder was sagt denn der NABU zu diesem Wechsel der Zuständigkeiten in Sachen Wolf in Hessen?
Also mal vorsichtig ausgedrückt, ist und war der NABU irritiert, weil es hat ja funktioniert. Und das haben wir so auch als Position veröffentlicht. Warum ist jetzt hier eine strukturelle Änderung nötig, fragt man sich. Das Wolfszentrum hat ja in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet. Die haben es auch geschafft, die Situation um den Wolf und etwas zu befrieden und verschiedenste Interessensverbände so ein bisschen zusammenzubringen. Es ist ja immer schwierig, aber es gab aus unserer Sicht überhaupt keinen Grund, hier die Zuständigkeit zu verschieben. Dann müssen Leute neu eingearbeitet werden. Das muss ja alles umgesetzt werden. Das ist ja immer so, ja. Und dann kommt ja noch dazu, die zentrale Naturschutzdatensammelstelle, des Landes Hessen ist das HL Nuck, wo das Wolfszentrum auch aufgehängt war. Warum zersplittert man sowas jetzt? Warum nimmt man jetzt genau eine Art raus? Also es liegt schon auf der Hand, warum, ja, ist politisch gewollt. Die CDU ist ja angetreten im Wahlkampf mit dem Slogan, der Wolf kommt ins Jagdrecht. Das haben sie ja auch durchgezogen. Ja, und das ist ja, geht ja alles in eine Richtung. Und das Wolfszentrum hat bisher eine super Arbeit geleistet, bevor dieser Wechsel kam. Und aus unserer Sicht, also aus Sicht des NABU Hessen, gibt es überhaupt keinen Grund, hier organisatorisch Änderungen durchzuführen. Ist schade, aber das haben wir auch im Vorfeld gesagt. Das war ja klar, es war ja auch angekündigt, dass es so kommen wird. Aber da herrscht nach wie vor große Irritation. Aber es ist eben politisch gewollt. Und aus unserer Sicht, wissenschaftliche Tätigkeit, auch Öffentlichkeitsarbeit, intensive Öffentlichkeitsarbeit, sind originäre Aufgaben eines hessischen Landesamts und nicht eines Landesbetriebs Hessenforst. Dessen Aufgabe ist in erster Linie mal die Bewirtschaftung des Staatswaldes.
Das klingt alles jetzt auch ziemlich kompliziert und klingt auch wie so ein Bürokratiemonster irgendwie, das Ganze, was da gerade passiert.
Das ist in der Tat so. Wobei witzigerweise Herr Jung in der Presse sich auch geäußert hat und auch im Wahlkampf, unnötige Bürokratie würde abgeschafft.
Das ist nicht wahr.
Insbesondere bei Förderung und Entschädigung würde er alles abschaffen, was unnötig ist. Und die und bei der Aufnahme des Wolfs ins hessische Jagdrecht wolle man ja schließlich schnell handlungsfähig sein. Das ist natürlich der Hintergrund. Also noch sehe ich nichts, wo irgendwas erleichtert wurde, aber angekündigt hat er es.
Okay. Dann lass uns jetzt mal zum Thema Herdenschutz im Land Hessen kommen und auch mal so ein bisschen so ein paar Zahlen uns anschauen. Wie viele Risse habt ihr und wie entwickelt sich das Rissgeschehen in Hessen?
Also wir gucken mal auf 22. Ich habe Zahlen.
Perfekt,
hab mich auch, perfekt. Schlau gemacht, verlässliche Quelle. Und die kommen auch ungefähr hin mit den anderen genannten Zahlen, die man jetzt im Wolfszentrum findet und auch auf anderen Seiten. 22 waren es 11. Übergriffe, Schäden an Tieren 26, also 26 Tiere zu Schaden gekommen. 23 war es wesentlich mehr, da waren 46, andere haben auch 48, aber roundabout 46 Übergriffe und 24, 8. Es gibt auch die Zahl 6, habe ich gestern auch nochmal gesehen. Aber ob es jetzt 6 oder 18, Tendenz ist ganz klar rückläufig. Jetzt ist die Frage, warum? Meine Idee dazu ist, wir haben auch weniger Wölfe.
Ja.
Andere Ideen sind super Grundschutz. Würde ich so nicht sagen.
Okay. Und die Risse, die stattgefunden haben, die haben zu wahrscheinlich wie überall zu 95% auf ungeschützte Weidetiere stattgefunden, oder?
Also zu mehr als 90%.
Okay.
Auch
okay.
Das habe ich aus verlässlicher Quelle.
Gut.
Ist es eben so, dass der Grundschutz nicht vorhanden war?
Gut.
Und da kommen wir gleich zu einem Thema, wenn du erlaubst.
Bitte, ich bitte drum, ja.
Definiert in der Weidetierschutzrichtlinie, die mit der neuen Regierung auch nochmal überarbeitet wurde und im Januar neu veröffentlicht, ist Grundschutz, gute fachliche Praxis, an der auch bemessen wird, hat jemand den Grundschutz eingehalten oder nicht, nur für Schafe und Ziegen.
Bitte?
Und wenn ich in die Liste gucke, gemeldeter Nutztierrisse, die erstmal ohne irgendeine Wertung, war es der Wolf, war es irgendein anderes Tier, da reingucke, wie viele Rinderkälber da dabei sind und gemeldet wurden und auch werden, da wird mir schlecht. Also wir haben keinen definierten Grundschutz. Natürlich gibt es Empfehlungen in der AED-Broschüre oder. Aber es gibt laut Weidetierschutzrichtlinie in Hessen keinen definierten Grundschutz für Rinder, für Gatterwild, den gibt es für Schafe und Ziegen. Jetzt frage ich mich, warum?
Weil man da, glaube ich, bei Rindern generell länger für gebraucht hat, an den anderen Bundesländern ja auch. Aber man könnte
das
ja
stimmt,
dann
ja.
Man könnte ja zum Beispiel mal gucken, wie machen das die anderen jetzt zum, ne, wie Brandenburg. Und da ist das ja nun schon Standard.
Könnte man machen.
Dass es für Pferde auch zum Beispiel gibt und so.
Ja, ich meine, man sieht natürlich auch die Rinder, die das große Glück haben, draußen zu weiden. Da sieht man halt eine Litze, ne?
Ja, das haben wir ja auch. Und dann
nicht
gehen
überall,
die,
aber
die
das
Kälber gehen ja spazieren und werden dann versnackt.
Ah, furchtbar. Also darf ich nicht drüber nachdenken. Aber die Frage muss man jetzt schon mal stellen. Und da kommt man letztendlich gleich zur nächsten Frage. Die Rissliste, und da muss ich jetzt Wolfszentrum mal großes Lob aussprechen, jahrelang gewünscht und zwischenzeitlich auch mal da gewesen, wenn ich es richtig erinnere, unter HL Nuck, eine Spalte zum Thema Grundschutz, / gute fachliche Praxis. Ja, man würde ja gerne mal wissen, wie war es denn eigentlich mit dem Schutz?
Ja.
Insbesondere dann, wenn der Wolf Verursacher war, aber auch sonst, ja. Es ist ja, letztendlich ist es ja egal. Ich muss ja meine Tiere schützen, egal was da von außen kommt und ihnen Schaden zufügt. Jetzt haben sie das eingefügt. Ich vermute mal Ende November jetzt.
Okay.
Da gab es auch irgendwie ein Update der Liste zu gemeldeten Nutztierschäden. Freue ich mich drüber. Das sind ja schon einige Seiten. Wir haben schon durchaus viele Meldungen, ungefähr knapp 50 für dieses Monitoringjahr. Und da steht dann in 4, 5, nagel mich nicht fest, Fällen, ja, Grundschutz vorhanden. Und überall da, wo offensichtlich nicht ja stehen kann, weil es nicht so war, steht aus. Ich habe ja mit einigen Leuten telefoniert, die auch viel, viel näher dran sind als ich. Wurde mir gesagt, ja, das ist logisch. Beim Gatterwild kann ja das Wolfszentrum gar nichts sagen. Natürlich, wenn Löcher im Zaun sind, dann ist der Grundschutz nicht eingehalten. Da braucht es jetzt keine Bestimmung und keine Definition. Aber das Wolfszentrum hat natürlich überhaupt keine Bemessungsgrundlage. Wenn ich nichts definiere in der Weidetierschutzrichtlinie,
okay, das stimmt, ja.
Dann kann ich ja auch an nichts bemessen.
Richtig.
Und genauso ist es mit den Rindern. Also das heißt, wir haben es nur für Schafe und Ziegen. Nur dann würde ich erwarten, wenn jemand seriös arbeitet, Sternchen hinmachen, unter Bemerkung eintragen, warum. Die ganze Liste, wenn du reinschaust, da steht überall, steht aus. Und ich frage mich, wie lange steht da noch, steht aus? Wenn da kein Weidetierschutz da war, kein ausreichender Grundschutz gegen den Wolf, dann muss ich das doch da reinschreiben.
Ja, das ist ganz wichtig sogar, weil daraus muss man ja lernen und Schlüsse ziehen. Deswegen muss man das wissen.
In 23 haben wir 8.000 Euro Schadensausgleich bezahlt. Ist ein Witz. In 22 war es 1.100. Das habe ich erstmal gar nicht geglaubt. 1.100 Euro Ausgleichsschäden. Ich glaube, so ein Mutterschaf 250 Euro. Es wären dann 4 Schafe. Vielleicht auch weniger, aber in den Richtlinien steht so drin. Und wir haben in 24 1.700 bezahlt. Da sind es ja auch weniger Risse gewesen, nachgewiesenermaßen durch den Wolf. Aber es wird dann auch halt, es wird nicht viel bezahlt. Und ich weiß aber auch, dass es wird großzügig kalkuliert. Mhm. Es wird über kleinere Mängel hinweggesehen. So zumindest ist mein Kenntnisstand, wurde mir berichtet. Also es ist jetzt nicht so in Hessen, dass wegen 2 Zentimetern, die fehlen an der Zaunhöhe, die Verwaltung, in dem Fall ist es ja das Regierungspräsidium, sagt, das zahlen wir nicht.
Wir müssen ganz kurz vielleicht erklärend hinzufügen, dass diese Entschädigungszahlungen ja nur fällig werden, wenn dieser Grundschutz bestand. Und deswegen, müssen wir noch ganz kurz erklären für Leute, die jetzt neu zum Podcast dazugekommen sind. Und das erklärt auch, warum da so wenig dann gezahlt wird. Unter anderem liegt es auch daran, dass es eben so wenig Grundschutz gibt. Aber der Herdenschutz wird aber schon gezahlt, ne? Also vom Land.
Ja, also wir hatten in 2018 schon für die Schaf- und Ziegenhaltungsbetriebe flächendeckend eine Förderung, und zwar zur Aufrichtung des Grundschutzes eingeführt, also das Land Hessen. Und dafür gab es jährlich 1 Million, wird immer noch so sein. Und da gab es einen Fördersatz rein über die Fläche, 40 Euro je Hektar, um eben zu gewährleisten, der Gedanke war schon da vom Land, flächendeckend Aufrechterhaltung des Grundschutzes. Es hat nur offensichtlich nicht richtig funktioniert. Das muss man beantragen. Es hieß früher Halm, jetzt heißt es Halm 2, warum auch immer. Das ist jetzt abgelöst worden. Und es ist das aktuelle hessische Programm für Agrar-, Umwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen, weil man sich ja immer fragt, was heißt wohl Halm? Und da kannst du, wenn du eben einen sogenannten jährlichen Beweidungsgang auf der Verpflichtungsfläche nachweisen kannst, Beamtendeutsch, und eben standsicheres Aufstellen der Weidezäune etc. etc. ist logischerweise an Bedingungen geknüpft, kannst du aber 40 Euro pro Hektar kriegen.
Also das heißt,
das schon mal.
Ihr zahlt den Grundschutz?
Wir zahlen auch noch erweiterten Herdenschutz.
Okay.
Für Ziegen-, Schaf- und Gatterwildhaltung in ganz Hessen kannst du landesweit Anträge stellen. Also wolfsabweisend über den Grundschutz hinausgehende Schutzzäune und technische Einrichtungen, da ist im Grunde alles dabei. Nachrüstung von Zäunen, die schon da sind, Stromgeräte, Anschaffung von Herdenschutzhunden und im Übrigen auch die Unterhaltung der Herdenschutzhunde, die Wartung der Zäune, Nachrüstung von Untergrabschutz und Einrichtung von Nachtpferchen, machen jetzt nicht so viele, aber es wird wirklich viel gefördert. Und es ist auch so, dass man sich ein Angebot einholen könnte, um die Arbeitsleistung extern einfach machen zu lassen, weil es ist ja ein Aufwand. Also das muss man schon sagen. Ich beneide die nicht, die Schäfer, sind sowieso Idealisten. Der Aufwand, den die treiben, ich bin vor Jahren mal mit Kolleginnen aus unserer Truppe mit einem Schäfer mit an einem Tag und Wir haben einfach mal mitgebaut, Wanderschäfer. Also ich habe nicht schwer getan. Das Gelände war auch nicht einfach und habe ihn dann auch gefragt, wie lange er jetzt hier auf der Weide sein wird mit seinen Schafen. Der hatte viele. Der hat gesagt, na, übermorgen ist es abgefressen, dann ziehe ich weiter. Also mein Respekt, sowas muss gewürdigt werden und sowas muss auch bezahlt werden, weil es einfach ein enormer Mehraufwand ist, insbesondere für die Wanderschäfer. Wenn die feststehende Zäune haben und sich nicht weit bewegen, ist es nochmal eine andere Sache. Aber auch da, du hast ja Aufwand. Du musst freimähen.
Du musst immer
da sein.
Bei den Wanderschäfern ist halt das Problem, ganz kurz für alle, die nicht so drin sind im Thema, dass da alle paar Tage oder paar Wochen diese Zäune quasi umgesetzt werden müssen. Und die sind unglaublich schwer. Die sind ja teilweise 1,20 Meter hoch. Also in der Regel sollen die 1,20 Meter hoch sein. Das sind diese Stromnetze, die müssen dann eingerollt werden, dann wieder ausgepackt werden, gesteckt werden. Ne? So, wir haben ja immer schon Mühe, wenn wir so am Strand so unsere Strandmuscheln aufbauen, und stellt euch mal vor, ihr seid Schäfer und habt dann das irgendwie über Kilometer zu machen und das alle paar Tage.
Ja.
Ne? Das ist schon heftig.
Und dann musst, ist das ja nicht, ne?
Genau. Musst du reinhauen im Boden, das muss dann auch richtig fest sein und so. Das ist richtig Arbeit, körperliche Arbeit.
Das ist richtig, richtig anstrengend, und es ist halt nicht so in den seltensten Fällen, dass es ein Sportplatz ist. Es ist halt bergig, es sind Bachläufe, es sind Wurzeln, es sind Steine. Wenn es trocken ist, wie es ja jetzt immer wieder mal war, da kriegst du nichts rein.
Ja.
Dann schleppst du, ich glaube, 50 Meter war das, was er mir in die Hand gedrückt hat. Ich konnte es kaum tragen.
Eben.
Jetzt bin ich auch eh nicht so kräftig. Und es waren aber, wenn ich es richtig erinnere, 90 Zentimeter. Und 1,20 glaube ich, ist noch nie. 1,05 Meter ist zumutbar, und 1,20 haben die Schäfer, zumindest in Hessen, gesagt, das ist nicht zumutbar. Das kann ich auch echt nachvollziehen, weil also das ist schon richtig Arbeit. Und dann steht's, dann muss es halt, da muss geguckt werden. Da muss man schauen, sind da Löcher? Ist da irgendwo was? Ist es freigemäht? Und wenn der Sommer entsprechend ist und es regnet viel, dann musst du ja auch ständig mähen.
Ja, das stimmt.
Also es wird gefördert. De facto ist es, glaube ich, schon so, dass man jetzt nicht sagen kann, das Land tut nichts.
Okay. Und
das Land hatte schon den guten Willen
und
hat
und
ihn immer noch.
Was ist mit Pferden und Rindern?
Ah, blöd. Also ist meine persönliche Meinung, ist blöd. Kriegst du auch was? Aber bei diesen Tieren, Halterinnen und Halter von Rindern, Pferden oder auch Hauseseln, erhalten eine Förderung nur dann, wenn dort ein amtlich bestätigter Wolfsübergriff oder also stattgefunden hat, vorgekommen ist. Und das sind dann die sogenannten Ereignisgebiete, die du auch finden kannst. Und beim Wolfszentrum gibt es da eine Karte, habe ich gestern auch mal geguckt. Also hier beim Waldkappler Rudel ist auch Ereignisgebiet. Und sonst nicht. Und das halte ich für Schwachsinn, weil du ja dann wieder eben den flächendeckenden Herdenschutz, den du gerne hättest, das ist ja kontraproduktiv.
Ja.
Wenn ich Ereignisgebiete habe, wenn der Wolf bei Rindern, Pferden oder Hauseseln lernt, wie es funktioniert, dann wird es ihn auch nicht davon abhalten, das bei Schafen und Ziegen zu machen.
Nein.
Das ist ein Problem.
Oh.
Das sollte man wirklich flächendeckend machen. Der NABU, also wir in Hessen, hatten auch mal den Begriff solidarischer Herdenschutz geprägt. Ich fand das ganz pfiffig.
Passend.
Ja, also, ja, genau. Ja. Aber irgendwie hat es auch, glaube ich, keinen interessiert.
Schade.
Schade. Also es ist wirklich schade. Also die kriegen was, die können was beantragen, aber eben nur, wenn sie in einem sogenannten Ereignisgebiet sind. Wir wissen doch auch alle, dass Wölfe wandern.
Ja,
also,
eben. Und es kann morgen einer vorbeikommen, durchziehen und Schaden anrichten. Ne? Wir haben ja vorhin gesagt, nicht die Anzahl der Wölfe entscheidet, wie viele Nutztiere ihnen zum Opfer fallen, sondern eben halt der Herdenschutz. Ne?
Wichtig noch, ab 10 Tieren.
Ja,
also
ach
fünf
so.
Schafe hält, kriegt
ach,
nichts.
Ach, die Hobbyhalter sind ausgenommen bei euch.
Ja.
Okay.
Also wenn ich jetzt 12 Schafe habe und über die Tierseuchenkasse angemeldet bin, vielleicht kann ich dann schon auch was kriegen.
Ja.
Mein Kenntnisstand ist, man würde da auch was kriegen, da würde ich aber jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen.
Apropos
das
was kriegen.
Dreht sich schon um
dreht
mehr
sich
Schafe.
Um mehr Schafe, also um die Leute, die damit auch Geld verdienen und die das als Lebensinhalt haben. Okay. Apropos Beantragen und Zuständigkeiten und so weiter, wie kompliziert ist denn das in Hessen? Viele Weidetierhaltende beschweren sich ja auch immer und sagen, das ist einfach gar nicht, allein der bürokratische Aufwand ist schon gar nicht zu stemmen für uns. Wir sind damit überfordert. Wie ist denn das? Kannst du mal so erzählen am Beispiel Hessen, wie das so bei euch abläuft, was man da so machen muss?
Also ich finde es auch so ein bisschen furchtbar, ja. Weil man guckt dann ja mal und versetzt sich in die Lage dessen, der da jetzt was melden muss. Also erstmal, bevor er ein Zaunbad baut, kann er sich beim LLH, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, beraten lassen. Ich glaube, die machen das auch gut. Dort kann er aber nur beraten werden. Wenn er dann eine Förderung will, dann kann er auf den Seiten der WIBank, Wirtschafts, irgendwie eine Wirtschaftsbank, diese Bank, die bezahlt dann, also Wirtschafts- und Infrastrukturbank nennt die sich, die ist für die Förderungen zuständig. Auf deren Homepage findet man relativ viel Info auch. Wie sind die Konditionen? Was kann ich beantragen? Da sind auch als Download alle Formulare, die meist so, ich habe geguckt, 10 Seiten haben. Und dann muss ich es aber einreichen. Kann ich es nicht dort einreichen, muss ich es bei den zuständigen Landwirtschaftsämtern der Landkreise. Da gibt es auch eine Liste. Die ist jetzt auch nicht überall verlinkt. Also ich habe die dann gestern auch entdeckt und mir runtergeladen. Ich meine, der Schäfer weiß in der Regel, welches Landwirtschaftsamt für ihn zuständig ist. Er muss aber natürlich wissen, dass er es da auch einreichen muss. Es steht auf der Seite von der WIBank ganz gut beschrieben. Und dann ist es aber so, das ist die Förderung und der Schadensausgleich, das ist wieder eine andere Geschichte, der kommt vom
Ah,
Regierungspräsidium.
okay.
Und melden muss ich alles, was ich habe an Nutztierriss beim Wolfszentrum. Also wenn ich jetzt hier drauf gucke, ich habe es mir mal ausgeschnitten, 4 Institutionen, mehr oder weniger. Ich finde, also Herr Jung tut gut daran, die Sache zu vereinfachen.
Ah, apropos Bürokratieabbau, das war doch sein Steckenpferd, oder?
Da bin ich mal gespannt, weil, also ich weiß auch aus sicherer Quelle, es dauert elend lang, bis bezahlt
Oh
wird.
Mann, das ist
Also
kontraproduktiv. Ja, das ist nicht
ja, es
gut.
dauert lang. Es ist natürlich so, die Landwirte sind es gewohnt, die Schäfer sind es vermutlich auch gewohnt, aber es ist halt einfach schade, ja, dass es so lang dauert. Zum Teil dauert's, habe ich gehört, bis zu einem Jahr. Das kann halt einfach nicht sein. Das ist natürlich bitter. Ja,
Ja.
da entsteht natürlich der Eindruck, die lassen uns hängen.
Absolut. Das heißt, dann sind die Tiere in der Zeit ungeschützt oder der muss in Vorkasse gehen, der Weidetierhaltende?
Man muss in
In
Vorkasse gehen,
Vorkasse
genau.
gehen. Das
Und
ist nicht
ich
gut.
meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die Schäfer hier
Nein,
Vermögen verdienen.
das ist nicht fair. Das kann man nicht machen. Das geht nicht.
Ja, nee. Aber das ist eben, also wenn Herr Jung es schaffen sollte, diese Dinge zu verbessern, wird er von mir einen ganz kleinen Orden.
So, dann würde mich jetzt natürlich an dieser Stelle interessieren, wie denn die Menschen im Land Hessen mit dem Wolf umgehen oder wie die eingestellt sind gegenüber dem Wolf.
Ich nehme wahr, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung, und das ist vermutlich in allen Bundesländern so, interessiert sich ja gar nicht für den Wolf. Insofern sind sie ihm eher gewogen. Die meisten, und jetzt mal unabhängig von Stadt oder Land, sagen, ist gut, dass der zurückgekehrt ist, der gehört hierher, der war schon immer da. Aber ich sehe auch so eine Gefahr, dass es kippt, weil eben durch die Medien ganz viel Stimmung gemacht wird, aber Stimmung der negativen Art, das wissen wir ja beide. Und da muss man schon gucken, dass man jetzt diesen Teil der Bevölkerung, der ja der überwiegende Teil ist, einfängt. Und dann ist natürlich bei den Nutztierhaltern und Jägern und Bauern, ist die Stimmung schlecht, die ist
Okay.
aufgeheizt, die ist also gemessen an der Zahl der Wölfe vollkommen.
Okay, und wie äußert sich jetzt diese Stimmung? Also was passiert da bei euch?
In Sachen Wolf ist es ja so, wenn du einen Vortrag hältst, also selbst wenn du es, na gut, wenn du es als NABU-Vertreter machst, dann hast du natürlich schon mal schlechte Karten, weil der NABU ist ja der Todfeind. Mancher in der Landwirtschaft, nicht aller, aber wir haben natürlich schon, wie soll ich sagen, da gibt es schon so ein bisschen, mein Eindruck ist, da gibt es schon so ein bisschen so ein Feindbild. Ja. Es gibt halt eben diese Lager, die sich da positioniert haben, leider. Und dann kommen eigentlich immer Leute, die stören. Ich habe noch nicht eine einzige Veranstaltung erlebt, selbst im NABU-Vereinshaus, selbst mit Anmeldung und vorherigen, ne, ich melde mich per E-Mail an, ich komme mit so und so vielen Leuten. Wenn du Glück hast, kriegst du noch die Namen. Es sind immer Schreihälse dabei und meistens sind es gar nicht die, die betroffen sind. Es war jetzt eine Veranstaltung in Lönnberg, da waren auch betroffene Leute, unter anderem ein Katterwildhalter, mit denen konnte man sich aber vernünftig unterhalten. Die waren im Publikum und die sind natürlich nicht glücklich darüber, was passiert ist, unabhängig davon, war es der Wolf oder nicht. Das ist nie schön. Und das wünscht sich keiner. Aber da treten auch immer Leute auf, die pöbeln, die laut werden, die auch persönlich werden und die dann demjenigen gegenüber, der vorne steht, vom Wolfszentrum in dem Fall, sagen, ich mache sie für alles verantwortlich, was passiert. Sie persönlich.
Völlig unsachlich.
Also das ist ja sowas von unsachlich.
Ja. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Du hältst ja auch Vorträge in Sachen Wolf. Hast du auch schon mal sowas erlebt, dass man dich da, sage ich mal, an die Wand genagelt hat bei deinem Vortrag?
So krass nicht. Unserer Sprecherin ist sowas auch schon mehrfach passiert. Man hat auch manchmal das Gefühl, die haben sich schon eingeschossen auf uns und die googeln, wo ist der Nabu das nächste Mal? Da fahren wir hin. Wir hatten schon Zeiten, wo die in kleinen Bussen kamen.
Das gibt's.
Die kamen auch schon mit Banner.
Aber
mit Anti-Wolf-Bannern. Also es macht halt keinen Spaß.
Wer mobilisiert die denn? Gibt's da jemanden, der sagt, ihr müsst...
Da gibt's ja in Facebook auch so Gruppen. Okay. Also das machen die schon selber. Ne?
Okay.
Da sind die schon sehr gewieft und gucken, wann ist die Truppe wieder unterwegs und erzählt was zum Wolf. Da müssen wir hin, da machen wir jetzt ein bisschen hier Bambule. Da pöbeln wir ein bisschen und stören die Veranstaltung. Das ist im Moment geht es.
Mhm.
Also es war kurz nach Covid, als wir wieder raus konnten und auch vortragen konnten, war es extrem. Ich glaube, die Leute hatten einfach zu viel Zeit, vielleicht. Mhm. Auch, und ich habe damals, wenn du erlaubst, berichte ich von einer Veranstaltung und ich habe tatsächlich gedacht, das sei länger her, es war aber 23. Die Veranstaltung fand in Reichensachsen statt. Das ist hier in Nordosthessen. Damals gab es Risse bei einem Schafhalter. Da war auch nachgewiesenermaßen der Wolf. Und dann hat das Wolfszentrum und das LLH, also die Institutionen, einmal Beratung und eben das Wolfszentrum, damals noch HL Nuck, eingeladen zur Informationsveranstaltung für die Weidetierhalter. Also war explizit an die Weidetierhalter gerichtet und dann habe ich mir schon gedacht, naja, eigentlich wissen die ja, wie es geht. Die werden hier nicht zum Informieren kommen, die werden kommen, um sich mal ordentlich den Kopf zu leeren. Und so war es dann auch. Die Veranstaltung hatte im Vorfeld 250 Anmeldungen. Ich glaube, das war dann in der Stadthalle. Und eine enorme Polizeipräsenz. Das hat mich doch einigermaßen irritiert bis überrascht. Ich bin da auch hin mit einem Freund von mir, der sehr viele regionale Erzeuger, also Landwirte auch kennt. Und das war, also diese Veranstaltung blieb mir wirklich in Erinnerung. Die Stimmung war derart aufgeheizt und ich würde behaupten, das wäre heute wieder so. Die hatten eine Moderatorin, die beruflich moderiert, die eigentlich der Sache hätte gewachsen sein müssen, die haben die zum Teil niedergebrüllt.
Das kann nicht wahr sein.
Also,
das ist unglaublich.
Also das war so absurd und so unterirdisch. Und das war auch ein Benehmen zum Teil, jetzt nicht von allen, aber die haben sich auch nicht an irgendwelche Regeln gehalten. Die haben einfach reingebrüllt und sind ihre ganze Wut, zum Teil auch verständlicherweise, aber zum Teil eben auch nicht, sind in dem Moment ihre ganze Wut losgeworden, die sie so hatten, und haben das einfach mal rausgehauen. Und es waren wirklich, sogar die Presse hat geschrieben, nach circa 1,5 Stunden kam es zu den ersten lautstarken Tumulten. Also klar, wollen die ihre Situation schildern und wollen gehört werden.
Ja.
Das ist richtig. Und es gab auch durchaus Leute, unter anderem ein Landwirt und auch ein Schäfer, die aufgestanden sind und darum gebeten haben, dass man sich jetzt einfach mal wieder mäßigt und dass diese Leute, die da vorne sind, ja nichts dafür können. Dass die Vorgesetzten von diesen Leuten, die die Dinge zu verantworten haben, zu Hause liegen, ja, und die Füße auf dem Sofa haben. Das ist ja so.
Ja, na klar.
Und die schicken ihre Wasserträger vor, die stehen da vorne, lassen sich beschimpfen und letztlich können die da vorne stehen, die wollen es nur gut machen, die können nichts dafür. Und so war es auch im Kleinen, war es bei uns ja auch bei Vortragsveranstaltungen so, dass Leute, die sich einfach nur informieren wollten über den Wolf, die sind aufgestanden und gegangen und haben gesagt, das halte ich hier nicht aus. Das ist ja wie im Mittelalter.
Furchtbar.
Ja, und das ist halt, das ist alles so emotionsgeladen und aufgeheizt, die Stimmung. Furchtbar. Und der damalige Schafhalter, der die Risse hatte, der war vernünftig.
Der hat sich
eigentlich ganz vernünftig geäußert. Das ist ja oft so.
Naja, das sehen wir oft, na klar. Wir sehen ja, dass auch die meisten Berufsschäfer mit dem Wolf sehr gut klarkommen. Ne? Die haben halt schon vor Jahren angefangen, sich auf die Situation einzustellen und die schnacken nicht lange, die machen einfach und haben dann auch ihre Ruhe jetzt. Das ist ja halt dieses Fatale, was ich immer nicht verstehe. dass wir wissen, wie es geht, dass die meisten es ja umsetzen, sonst hätten wir ja nicht diese spektakulären Rückgänge bei den Risszahlen. Und trotzdem gibt es diese kleine aufgebrachte Menge, die alles sprengt, die alles zum Brodeln bringt, und das ist einfach so kontraproduktiv. Es bringt uns ja nicht weiter, es löst ja kein einziges Problem. Aber ganz anderes Thema mal, welche Rolle spielen denn in Hessen die Falschinformationen? Ich meine, die sind ja doch, sage ich mal, wahrscheinlich der Urschleim von dem ganzen Problem. Da werden einfach mal falsche Infos verbreitet über Wölfe, ne?
Die spielen eine große Rolle, würde ich sagen, die falsche Information. Und sehe ich mal ganz vorne auch die Presse.
Ja.
Die Presse macht sich eben die Sache einfach, die lassen einfach weg und reißen aus dem Kontext. Mhm. Das machen sie ja sehr gerne. Und da sind wir nicht nur beim Wolfszentrum, da sind wir auch bei der Presse. Wenn es verkauft sich ja nichts, ja, es verkauft sich nichts, was nicht irgendwie. Der nicht stattgefundene Riss, der verkauft sich halt nicht.
Stimmt.
Und die gute Story verkauft sich nicht. Es wird immer nur das Massaker und das Gemetzel, so wird es ja auch oft betitelt, ne? Mhm. Wolf richtet Gemetzel auf Weide an. Da reicht's mir schon, wenn ich die Überschrift sehe, aber das zieht sich ja auch durch die ganze Republik.
Ja.
Und unsere Politiker in Hessen sind schon auch mit wirklich, das ist keine falsche Information, aber diese Antipropaganda und diese Schlagwörter, Trendumkehr, Trendwende Wolf, meine Güte, wir haben so wenig Wölfe in Hessen. Also da wird eine Stimmung aufgegriffen, diese Stimmung, die gibt es aber gar nicht, ja, die gibt es ja nur bei wenigen in der Bevölkerung.
Ja, eben.
Das wird herbeigeredet,
genau.
Dadurch wird Angst gemacht. Und dann tritt man als der große Problemlöser auf. Mhm. Damit ist ja vorprogrammiert der Hass auf die Tierart. Und wir haben halt hier in Nordhessen, ich weiß jetzt nicht, wie die Zeitungen in Südhessen sich nennen, bei uns ist es die HNA, die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine. Und je nachdem, wo man da guckt, ist die Berichterstattung eher neutral. Im Bereich Wolfhagen, super, top. Kenne ich auch in meinem Bereich eher nicht so ganz neutral. Ich glaube, das darf man schon mal sagen. Da wird halt auch gerne mal was weggelassen. Habe jetzt aber kürzlich einen Artikel gelesen, wo es um die Rissbegutachtung ging. Den fand ich recht neutral. Also mal so, mal so. Ne? Das fällt halt immer schwer, glaube ich. Und das sollte ein Journalist aber eben können, da neutral zu bleiben.
Neutral und er sollte die Faktenlage halt auch einordnen. Und er sollte eben zum Beispiel auch die Dinge, die eben halt bei der Berichterstattung wichtig sind, auch in einen Kontext bringen. Zum Beispiel soll in so einem Beitrag, finde ich, müsste immer stehen, Schafe waren geschützt oder nicht geschützt. Ne?
Ja, genau.
Das sind ja Sachen, da hat der Leser, die Leserin ja ein Recht drauf, das zu erfahren. Sonst gibt's ja ein schiefes Bild. Ne? Und das sind eben so Punkte, die werden gerne mal weggelassen, und das ist journalistisch natürlich überhaupt nicht sauber, ne?
Es ist immer geprägt von Emotionen, von Gefühlen, von Ahnungen und selten von Erkenntnissen. Von mal Fakten, von Erkenntnissen, geschweige denn von Lösungen. Zweifelsfreie Fakten, die verpuffen immer irgendwie.
Ja.
Das ist mein Gefühl. Ja, okay. Die scheinen völlig ohne Wirkung zu sein. Und diese Unkenntnis der Fakten ist ja riesig. Ja,
natürlich.
Die Klischees, die sind mächtig. Hm. Die Gebrüder Grimm haben da auch viel dafür getan. Ja. Diese Klischees, die sind da, die sind in den Köpfen verankert. Das ist auch okay. So sind wir eben geprägt. Und die Märchen der Gebrüder Grimm, die gehören ja zu unserem Kulturkreis. Aber es ist halt mittlerweile, wir sind halt hier nicht im Märchenland. Es gibt genügend Fakten und derer sollte man sich doch bedienen.
Absolut.
Und es wird eben nicht gemacht. Es steht dann eben, Wolf lief durch Dorf. Hm. Ja, um Gottes Willen, es laufen viele Wildtiere durchs Dorf.
Absolut.
Und jetzt kommt eben wieder die Zeit, wo die jungen Wölfe mal gucken gehen. Das wissen wir doch von anderen jungen Tieren auch. Und es ist sofort immer dieses P, ja, die Panik.
Ist denn schon mal in den letzten 25 Jahren irgendein Mensch von diesen Wölfen, die durch die Dörfer ziehen und gerne auch meinetwegen auch mal im Vorgarten vorbeigucken, in irgendeiner Weise bedroht oder verletzt worden? Nein, natürlich nicht. Und Kinder können auch weiterhin an Bushaltestellen stehen und der Waldkindergarten kann auch weiterhin in den Wald gehen. Da spricht nichts dagegen. Ich bin nur eine kleine Podcasterin. Das sagt die Wissenschaft und das sagen zahlreiche Studien, die das belegen. Letztlich gibt es immer wieder die schöne große Nina-Studie, die verlinke ich jetzt auch in den Shownotes wieder. Ich habe die, glaube ich, schon 150 Mal verlinkt, die Nina-Studie. Da wird euch klar werden, dass das ganze Thema eben halt hier, dass wir das völlig falsch diskutieren. Und wie gesagt, die Presse ist immer wieder mein Lieblingsthema. Ich glaube, deins auch, ne?
Ist mein Thema auch. Ich habe ein bisschen auch gesucht, natürlich.
Ja.
Ich kenne diese Zeitung nicht. Wetzlar Kurier, Ausgabe 11, 25. Brandaktuell, scheint monatlich rauszukommen. aus meiner Sicht eher konservativ geprägt. Überschrift: Der Wolf in Mittelhessen, Minister Jung und Staatssekretär Ruhl im Dauereinsatz für Landwirte und Jäger. Ist schon die Überschrift.
Das
dann
gibt's nicht.
da ging es um eine Veranstaltung. Ja, ja. Über 200 interessierte und betroffene Bürger in Greifenstein-Allendorf, ist natürlich auch jetzt im Territorium, klar, von den Greifensteiner Wölfen. Und dann wurde also erstmal, und da geht schon los, seit dem ersten bestätigten Wolfsriss in 22, zählt Greifenstein nach mittlerweile über 30 dokumentierten Sichtungen und Rissen von Nutztieren. Ja, was jetzt, Sichtungen oder Risse oder beides?
Ein großer Unterschied.
Mit einer dort amtlich als sesshaft anerkannten Wolfsfähe zu den 7 offiziellen Wolfsterritorien. Wir haben November 25, wir haben keine 7 offizielle Wolfsterritorien. Offiziell übrigens in Anführungszeichen, impliziert für mich, dass Herr Jung damit sagen will, ja Leute, ihr zählt doch absichtlich zu wenig. Wir haben doch eigentlich viel mehr. Also da fällt mir schon nichts dazu ein. Und dann wird hier geschrieben, einen realistischen Überblick über das tatsächliche Wolfsvorkommen in Mittelhessen zu erhalten, offen und ideologiefrei.
Aha. Sie werfen uns ja immer vor, ideologisch vorzugehen. Ne? Dabei wir sind Team Fakten und die sind Team Ideologie. Aber es ist ein anderes Thema. Erzähl weiter.
So ist es. Naturschutzverbände kniffen. Also man hat die offenbar eingeladen, die Naturschutzverbände, wen auch immer, haben ihre Teilnahme abgesagt. Ja, das muss man sich heute auch gut überlegen. Ja, wenn dann 4 da sitzen in der Diskussionsrunde, die alle gegen den Wolf sind, da setzt du dich nicht hin.
Die sind nicht nur gegen den Wolf, die sind nicht bereit für eine sachliche Diskussion, weil sie uns gleich in die Ecke Ideologie stellen. Und das ist keine Basis, das ist keine Grundlage für ein sachliches, zielführendes Gespräch. Das ist meine Meinung dazu.
So ist es. Und da steht dann, dass Viehhalter sich Angst um ihre Bestände machen. Mhm. Ja, da gehe ich noch mit. Dass Menschen ihr Freizeitverhalten ändern müssen. Also Entschuldigung.
Das muss in den Medien eingeordnet werden. Das müssen die einordnen.
Das sind die Medien. Es gibt gute Gründe, dass unsere Vorfahren den Wolf nicht als Kuscheltier betrachtet haben. Das impliziert auch wieder, dass wir das tun. Das tun wir gar nicht. Das ist ja auch mitnichten so, dass der NABU sagt, keine Entnahmen. Wenn es nötig ist und ein Wolf oder ein Wolfsrudel benimmt sich komplett daneben, wird der NABU der letzte Verband sein, der sagt, nee. Also Herr Ruhl, das ist ja der andere, der dabei war mit Herrn Jung zusammen, der Staatssekretär, der hat also dann nochmal darauf hingewiesen, dass Sie ja die Trendwende Wolf eingeleitet haben, CDU und SPD. Ganz wunderbar alles, steht alles hier in der Presse und da muss man jetzt auch nochmal was dazu sagen. Ich habe mir ja nochmal Gedanken gemacht, wir waren ja vorher schwarz-grün und habe mir so überlegt, was haben die Grünen eigentlich getan? Also was die haben schon einiges erreicht, auch für die Förderung des Herdenschutzes. Was sie nicht gemacht haben, ist diese Antipropaganda und diese Hetzkampagnen, so muss man das ja wirklich schon nennen, ja. Diese Antipropaganda zum Thema Wolf, das haben die Grünen nicht gemacht. Das ist ja massiv geworden, seit wir hier CDU und SPD haben in der Koalition. Was sie aber gemacht haben, bei der Abstimmung zur Änderung der Jagdverordnung, und der Wolf kam ja dann auch ins Jagdrecht in Hessen, haben sich die Grünen enthalten.
Was?
So viel mal dazu. Die haben sich enthalten.
Okay.
Die haben, und das weiß ich jetzt von einem, der sich auskennt, die haben aber in ihrer Fraktion oder hatten in ihrer Fraktion damals auch viele Landwirte. Mhm. Ja, da tust du dich halt dann schwer.
Ja, gut,
und das finde ich, schon armselig.
Bei den, bei den Grünen haben wir ja ganz andere Sachen auch schon erlebt.
Richtig,
in Sachen Naturschutz,
richtig.
Artenschutz, Wölfe. Also ehrlich gesagt, ja, ich bin sauer darüber, aber es erstaunt mich jetzt nicht mehr groß. Also.
Nee, nicht so richtig, aber es ist halt schade. Ob es was geändert hätte, weiß ich nicht.
Super schade ist das. Ihr habt in Hessen eine ganz große Besonderheit, von der ich anderswo eigentlich... Weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal gehört habe. Es gibt bei euch sogenannte Rissbegleiter. Was hat es damit auf sich? Und da müssen wir, glaube ich, wirklich noch mal ganz hart drüber reden, weil da gibt's Missverständnisse. Was sind Rissbegleiter? Das klingt ja gut.
Ja, klingt gut, ne? Ja. Rissbegleiter sind Leute, die privat sich genauso nennen, Rissbegleiter, und auftauchen. Wenn Wolfsrisse, vermeintliche Wolfsrisse, also wenn Nutztiere zu Schaden gekommen sind und der Riss, der ist da und ist gemeldet worden, dann kommt in der Regel ein Wolfsberater, Hessenforst, außerhalb der Zeiten kommt ein Ehrenamtlicher und da schlagen die auf. Und dann sagen die, also hier, wir müssen hier gucken, die filmen zum Teil auf, die machen Fotos und kontrollieren. Ja, die sind der Meinung, sie müssten die Rissbegutachtung durch denjenigen, der offiziell vor Ort ist, begutachten. Und das führt dann dazu, dass durch diese Parallelstruktur derjenige, der den Riss hat, der betroffene Nutztierhalter oder Landwirt, der weiß überhaupt gar nicht mehr. Der ist vollkommen verunsichert. Der weiß nicht, habe ich jetzt richtig gemeldet oder nicht. Fakt ist ja auch, an die zu melden, bringt mal gar nichts, weil da taucht auch nichts irgendwo in der Liste auf und dann wird es auch keine Entschädigung geben.
Und warum machen
die
das? Wir
haben de facto zwei konkurrierende Organisationen,
ja,
weil sie der Meinung sind, so zumindest nehme ich das mit, die sind der Meinung, dass Hessen-Forst hier nicht gut arbeitet.
Aber dann müssten sie ja ihre Daten verwerten. Dann müssten die ja ihre Daten, die diese ermitteln, müssten sie ja dann verwerten. Das tun sie aber auch nicht.
Nee, das tun sie nicht. Na, manchmal, die sind natürlich sehr landwirtschaftsaffin und reden den Leuten auch nach dem Mund, ist ja logisch, und behaupten dann schon, ja, das sei also auch, die positionieren sich dann ab und zu schon, die haben ja auch in Facebook eine Gruppe, das kann man jetzt, glaube ich, auch sagen, Wolf-Monitor-Info-Netzwerk, das ist ja, also ist ja auch durch die Presse gegangen, weil sich ja dann bereits im letzten Jahr im Sommer Hessen-Forst auch mal tatsächlich genötigt gesehen hat, sich dazu zu äußern, weil es ja wirklich ein Problem ist. Hessen-Forst kann rechtlich, glaube ich, gar nicht vorgehen gegen die und muss einfach damit klarkommen, dass es vorkommt. Das kam jetzt auch in 25 wieder vor und können im Grunde nur eins machen. Sie können immer nur wiederholen und auch die Naturschutzverbände sollten das verlinken, dass die Leute beim Wolfszentrum Hessen ihre Nutztierschäden melden müssen und nirgendwo anders. Und wenn da jemand ist, der sagt, ja, ich habe das fotografiert, das war ja auch total schlecht und das müssen wir jetzt hier kontrollieren und damit müssen die leben. Also,
aber was ist denn so kontraproduktiv daran, dass die da auftauchen, selbsternannte Rissbegleiter?
Na, das schafft erstens Unfrieden und zweitens ist es natürlich ein Vertrauensproblem.
Aber kann denn der Behördenvertreter, die Behördenvertreterin, die dort vor Ort ist, nicht sagen, Sie gehen jetzt bitte? Ich habe hier die Hoheit.
Also ja, kann er und er kann auch abbrechen.
Okay.
Er kann, ja, aber das ist natürlich dann fatal, ja. Also, und es gab ja auch schon Fälle, wo Leute ganz aufgehört
haben. Aber ich würde zum Beispiel das gar nicht wollen, dass fremde Leute mich filmen bei der Arbeit. Also ich würde,
ne? Nein, das würde ich mir verbieten.
Ja.
Die müssen dann auch aufhören zu fotografieren und zu filmen.
Aber das machen die nicht, die machen weiter.
Nein, das machen die nicht. Die machen dann weiter und das landet natürlich auch irgendwo in irgendwelchen Medien.
Aber was macht denn da Hessen-Forst? Äußern die sich denn auch wirklich in der Öffentlichkeit dazu, dass die Leute Bescheid wissen? Also ich habe den Eindruck eher, dass die Leute das nicht wussten und dass Hessen-Forst sich sehr lange zurückgehalten hat, das zu problematisieren in der Öffentlichkeit.
Hessen-Forst hat sich, glaube ich, eine gute Zeit zurückgehalten, das ist richtig. Aber ich habe jetzt erst kürzlich einen Presseartikel gesehen in 25, wo sich der Sprecher auch von Hessen-Forst dazu geäußert hat und ganz klar darum gebeten hat, alle Weidetierhalter, jeder, der irgendwie einen Schaden hat, darum gebeten hat, die Wolfshotline ins Handy zu speichern und im Falle eines Vorfalls sofort, schnell, unkompliziert den richtigen Ansprechpartner zu kontaktieren, um eben diese Missverständnisse und diese ganzen Verzögerungen und im Worst Case zu vermeiden, dass da einer ist von Hessen-Forst, der die Schnauze voll hat und sagt, so, ich breche jetzt ab hier. Die bitten darum, die bitten natürlich auch auf ihrer Homepage darum. Ich habe allerdings auf der Homepage vom Voice-Zentrum jetzt nichts gesehen dazu.
Okay.
Ich sehe da immer nur, wir sind offiziell, wir sind diejenige, an die ihr melden müsst. Und man würde jetzt denken, aber ich glaube, es geht nur uns so, weil wir uns mit dem Thema befassen. Das weiß jeder. Das weiß natürlich nicht jeder. Da müsste man, aus meiner Sicht wäre es schon wichtig, dass die da noch mehr machen. Die müssten also wirklich alle Verbände, die in irgendeiner Form mit dem Thema zu tun haben, auch regierungstechnisch, ja, alle, gibt's ja genug Landwirtschaftsverbände auch, dass überall veröffentlicht wird, wo müsst ihr euch melden, wenn ihr einen Riss habt und wo bitte nicht.
Ja.
Und was sind, man kann doch auch schreiben, es tauchen immer wieder sogenannte Rissbegleiter auf. Derjenige, der einen Nutztierschaden hat, der darf sich doch auch gerne mal, ich weiß nicht, ob die sich ausweisen können, ja, der darf sich doch auch gerne mal äußern und sagen, ich möchte das nicht. Hier ist ein Wolfsberater vor Ort, den habe ich, hier habe ich angerufen, bin und habe darum gebeten, dass hier jemand kommt. Ich brauche hier nicht noch zwei Leute.
Ja,
und
aber
schon gar niemanden, der filmt und fotografiert. Aber es ist natürlich nicht die Aufgabe dessen,
nein,
der da steht und einen Schaden hat.
Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass das Vertrauen verloren gegangen ist.
Ja.
Da ist jetzt, glaube ich, die große Aufgabe, das zurückzugewinnen und damit dann für eine Versachlichung auf allen Ebenen zu sorgen, ne? Was würdest du denn vorschlagen? Was müsste man denn jetzt machen? Jetzt mal Appell an die Verantwortlichen im Land Hessen. Was müsste jetzt wirklich konkret geschehen, damit man dieses Vertrauen wiederherstellen kann, damit wir jetzt mal endlich einen Schritt weiterkommen? Weil die Wölfe werden ja bleiben und die werden nicht weniger, die werden mehr.
Das hoffe ich.
Ja, also was schlägst du vor? Was sollen die machen?
Das Vertrauen zurückgewinnen, sachlich arbeiten, wissenschaftlich fundiert arbeiten, aufklären, wo es geht und vor allem Zuständigkeiten klar kommunizieren. Wo immer ich die Möglichkeit habe, diese Zuständigkeit zu kommunizieren, denn es ist ja nicht viel. Da müsst ihr euch hinwenden, Wolfshotline, die sind zuständig, die und die Zeiten, ihr könnt da immer anrufen. Kannst ja auch am Wochenende anrufen. Also einfach kommunizieren, so viel wie geht.
Und alle an einen Tisch holen.
Auch das wird versucht in Hessen, so ist es nicht.
Es gibt ja eine AG Wolf, ne, bei euch.
Genau, ja. Es gibt eine AG Wolf, da sind mehr oder weniger alle Verbände, also Landwirtschaft, Jagd, Reiter, alle Naturschutzverbände, die Wolfsvereine. Da weiß ich nicht, wer genau, aber der NABU ist definitiv dabei. Da wird auch versucht, eine Art von Konsens zu finden.
Okay, aber was würdest du dir jetzt persönlich noch wünschen zum Abschluss dieser Podcast-Folge, wie es jetzt bei euch weitergeht in Hessen?
Also, was würde ich mir wünschen? Ich würde mir sehr wünschen, dass wir an allen Seiten mal die heiße Luft rausnehmen. Und von mir aus, wenn es durch die Aufnahme ins Jagdrecht ist, aber offensichtlich ist es ja immer noch schwierig, ja. Da hätte ich gedacht, jetzt sind sie schon mal beruhigt. Das ist ja so, die Aufgabe eigentlich ist ja mit der Weidewirtschaft zusammen und mit der Landwirtschaft Naturschutzkonzepte umzusetzen. Und da hat einfach, nicht der Wolf hat dieses Verhältnis belastet, sondern die Tatsache, dass die Regierungen und Behörden so dilettantisch mit der Thematik umgegangen sind.
Stimmt.
Und das ist jetzt das Endergebnis davon, ja, dass wir diese Stimmung haben, wie sie ist. Was würde ich mir wünschen? Ich möchte natürlich keine reguläre Bejagung des Wolfs, das wird sich zeigen. Ich möchte, dass ganz klar vorgegangen wird im Problemfall. Wenn sich Wolfsrudel oder einzelne Wölfe komplett daneben benehmen, erweiterten Herdenschutz mehrfach überwinden, dann muss man reagieren. Und dann, weißt du, dann entsteht auch das Gefühl, die haben es im Griff hier. Die machen dann, wenn es nötig ist, machen sie etwas. Und wenn nicht, dann lassen sie sich auch nicht ins Boxhorn jagen. Wir müssen weiterhin Monitoring machen, das ist ganz wichtig. Wir müssen Herdenschutz ermöglichen, das tut das Land Hessen, durch gezielte Förderung, durch Beratung und vor allem durch Bürokratieabbau. Und wir müssen eine ganz klare Haltung einnehmen gegen die illegalen Tötungen. Ich fürchte nämlich, das wird noch mehr werden. Dadurch, dass man das jetzt so in Richtung legal, töten ist ja eh bald legal, schiebt. Und wir müssen einfach die Weidetierhaltung stärken.
So sieht das aus.
Ich will nochmal den solidarischen Herdenschutz erwähnen.
Ja, das ist wirklich ein schönes Motto, der solidarische Herdenschutz. Das ist genau das, was wir brauchen. Du hast eben schon mal die Gebrüder Grimm erwähnt. Sind die nicht da bei dir um die Ecke zu Hause gewesen?
Oh ja, ja, in Kassel.
Mir war doch so, genau. Die kommen aus Hessen,
ja? Die kommen aus Hessen. Wir sind doch hier auch das Rotkäppchenland.
Nein, das erklärt doch alles. Wir hätten uns die ganze Folge sparen können. Rotkäppchen ist in Hessen zu Hause. Das ist kein Wunder, dass es eskaliert bei euch.
In Nordhessen. Nordhessen. Aber die Gebrüder Grimm, die sind übers Land, die sind einfach berühmt, die zwei Herrschaften. Und die haben sich damals ja Märchenstoffe zur Hand genommen, die es ja schon gab. Es gab ja viele Geschichten und haben allem eine dunkle Wendung gegeben. Blutig, dunkel, könnte man auch sagen, deutsch. Und haben wirklich solche, das ist jetzt auch aus dem Spiegel zitiert, solche Fressermärchen gemacht.
Oh
wirklich.
Gott.
Die haben, also wenn man denkt an den Wolf und die sieben Geißlein in der Geschichte, bevor die zwei Brüder sich damit befasst haben, war es nämlich so, dass die Kleinen sich daran gehalten haben und die Tür eben nicht geöffnet haben. Und dann ist er wieder von dannen gezogen. Jetzt sieht die Sache anders aus, ja. Jetzt ist er da eingedrungen und hat die gefressen. Er ist immer egal welches Märchen von den Gebrüdern Grimm. Er ist immer der große Schädiger.
Ja.
Er ist immer das Negativtier. Er ist brutal, er ist niederträchtig, er ist boshaft, er veranstaltet ein Gemetzel. Und dieses Buch ist ja nun häufig gedruckt worden.
Ja.
Diese Märchensammlung, ja. Also da brauchen wir uns nicht wundern. Und das setzt sich in den Köpfen fest.
Wurden dir diese Märchen als Kind nicht vorgelesen?
Doch.
Mir auch. Und was hat das mit uns gemacht?
Aber
jetzt sitzen wir hier und reden über Wölfe.
Richtig, also mit mir, ich glaube, ich war durchaus in der Lage, das dann irgendwann später einzuschätzen.
Nein, soll ich dir mal was sagen, wie das bei mir gelaufen ist? Meine Eltern haben das eingeschätzt. Wir haben das vor, und Großeltern, die haben das vorgelesen und haben dann immer gleich erklärt, dass das alles Blödsinn ist und dass das alles nur so Geschichten sind.
Geschichten.
Und dass wir die nicht für bare Münze nehmen. Also so ist das wirklich gelaufen bei mir, weil gerade wo du das erzählt hast mit diesen 7 Geißlern, das ist ja schon furchterregend. Ne? Das hat mich eingeschüchtert, als ich das erste Mal gehört habe. Und das wurde sofort in einen Kontext gestellt, wurde erklärt und dann war bei mir sofort die Angst weg. Ohne Scheiß, so war das bei mir. Und wir sind ja alle mit diesem Märchen groß geworden.
Also, das war bei mir genauso. Also, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Natürlich haben meine Eltern damals gesagt, da waren nur Märchen.
Genau.
Das ist nicht wirklich passiert.
Das sind Geschichten.
Das kannst du doch dann auch einordnen. Das sind Geschichten, genau.
Genau.
Und natürlich gab es auch, es gibt ja auch die guten Geschichten über den Wolf und es gibt ja auch Naturvölker, die ihn verehren. Und aber die Herren Grimm hatten es mit solchen Ambivalenzen nicht so. Die wollten da eindeutig sein.
Dann wollen wir hoffen, dass es im Land Hessen bald eine Kehrtwende gibt, hin zur Versachlichung, hin zu einer klaren Linie in Sachen Wolf, zu verlässlichen Aktionen von Politik und Behörden. Das würde ich mir wünschen, das würdest du dir wünschen, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Denn Hessen steht so ein bisschen für so ein Extrem. Und ich hoffe, wir konnten mit dieser Folge heute einen Beitrag leisten zur Aufklärung im Land Hessen. Das hoffe ich, das wünsche ich mir wirklich, dass viele in Hessen zuhören und jetzt nochmal ihr Handeln und so überdenken und dass die Menschen, die uns im Land Hessen zuhören, dass die bitte vielleicht ihre Meinung und ihre Haltung zum Wolf ändern in Richtung Sachlichkeit. Immer wieder Sachlichkeit. Es kommt immer wieder auf dieses eine Wort zurück. Ja. Liebe Heike, ich danke dir für diese lange Zeit, die du dir jetzt doch genommen hast, aus deinem Homeoffice raus, für diese Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, liebe Sabine. Und ich hoffe sehr, dass wir uns irgendwann hier wieder treffen.
Definitiv.
Und nicht darüber sprechen müssen, dass wir nur noch ein Territorium oder gar keins mehr haben.
Nein, das wird nicht passieren. Aber wir werden uns definitiv hier an dieser Stelle auch wieder hören. Ich freue mich auch schon drauf. Und ich wünsche dir jetzt, dass du durchhältst. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Kraft für das, was du da ehrenamtlich machst. Bis bald.
Danke. Bis bald, Sabine.
Ciao, tschüss. Liebe Heike. Tschüss.
Ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.